Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de und natürlich im Mittelpunkt unserer Sendung heute das fünfte Major, das inoffizielle Major müssen wir ja sagen. The Players fand statt an diesem Wochenende im TPC Sawgrass. Alles, was Rang und Namen hat, war am Start und bei uns hat natürlich auch alles, was Rang und Namen hat, wieder seinen Platz in der Sendung. Natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Ach Malte, deine Anmoderation, da fühle ich mich gleich besser.
Aber wir kommen gleich vom Unwesentlichen, also von uns beiden zum Wesentlichen, natürlich ja, zum Inhalt und zum The Players. Wir gucken auf die Rocco Forte Open in Italien auf der European Tour. Und wir schauen auch zur Web.com-Tour, zur Knoxville Open. Das hat einen ganz speziellen Grund, denn Stefan Jäger, der ja keinen Platz beim The Players gefunden hat in diesem Jahr, der hat sich mal downgegradet und ist in Knoxville auf der Web.com-Tour an den Start gegangen. Ja, Tisiri, und das auch erfolgreich. Er hat am Ende gewonnen mit minus 16 drei Schläge vor Sung Jae Im aus Südkorea und Dritter wurde Wyndham Clark mit minus 12, Jägerscore minus 16, also ein deutlicher Sieg von ihm. Und wir hören ihn mal im O-Ton im Gespräch mit der PGA Tour zu diesem Sieg in Knoxville.
You know, I didn't expect to obviously win, but top 10 or top 5 would have been great. I would have still taken that, but it's awesome. I know last year I kind of rode that train for a while and I'm hoping to do the same thing and it's the same game. It's just a little different golf courses and hopefully I can be in contention in Dallas.
Also hat er gesagt, Desiree, Mai, Juni, das ist so seine Zeit. Letztes Jahr hat er diese Zeit genutzt, um ein Momentum aufzubauen, durch das er sich ja am Ende auch den Platz auf der PGA Tour in diesem Jahr gesichert hat. Glaubst du, das schafft er jetzt auf Basis dieses Sieges auch? Das ist natürlich ganz, ganz wichtig nach einer doch eher durchwachsenen Premierensaison bisher auf der PGA Tour.
Ja, aber ist vielleicht auch kein so schlechter Move. Wir haben ja über ähnliche, wie soll ich sagen, Ideen des Downgrades auch schon auf der European Tour gesprochen, wenn dann die Spieler, wenn es auf der European Tour nicht so klappt, also gerade unsere deutschen Spieler, die wir beobachten, dann mal auf die Challenge Tour gehen und sich da Selbstvertrauen holen und sowas Ähnliches hat jetzt Stefan Jäger sich ja auch vorgehabt, dass er mit einem Sieg nicht gerechnet hat, das ist ja nett, aber natürlich muss er als PGA Tour Spieler da schon hingehen und dann mal zeigen, was so ein PGA Tour Spieler dann auch spielen kann, also insofern ist dieser Sieg, glaube ich, schon ganz wichtig und bestätigt ihn und gibt ihm Selbstvertrauen. Was er sagt von wegen, ja, es ist das gleiche Spiel oder der gleiche Sport, nur halt auf anderen Plätzen. Das ist zwar richtig, aber das kann jetzt durchaus auch schon die Erklärung vorab sein, warum es dann vielleicht auf der PGA Tour dann trotzdem wieder nicht so klappt, auch wenn er jetzt auf der Web.com Tour mühelos gewinnt. Das ist schwer zu vorauszusagen und ich glaube aber, dass das für ihn jetzt trotzdem der richtige Weg war, noch dazu, wo er ja fürs Players nicht qualifiziert war und quasi eine freie Woche gehabt hätte und dann zurückzukehren noch dazu in eine Gegend, die er eh sehr gut kennt, er kommt aus Deutschland ursprünglich, aber er ist ja in Tennessee dann eigentlich stationiert und hat dann, glaube ich, in Knoxville wirklich so ein Wohlfühlturnier jetzt absolviert und sich da super platziert und also ich würde mir natürlich wünschen, wie du sicher auch, dass er jetzt dieses Momentum, dieses viel besprochene natürlich mitnehmen kann auf die PGA Tour. Das werden wir dann sehen, ob man das umsetzen kann. Aber auf jeden Fall war das jetzt eine gute Entscheidung, diese zwangsweise freie Woche zu nutzen.
Und der Sieg am Ende natürlich auch deutlich. Ich habe es gesagt, drei Schläge Vorsprung hatte Stefan Jäger. Die hat er sich aber erst am Wochenende rausgespielt. Der Start ins Turnier eher so durchwachsen. Verlaufen Runde 1 eine 68 gespielt, Runde 2 eine 72. Das war alles noch nicht so berühmt, aber das Wochenende hat's rausgerissen. Eine 64 am Moving Day und eine 64 am Schlusstag. Damit war er dem Feld dann am Ende enteilt. Für ihn war es der vierte Sieg insgesamt auf seiner Web.com-Tour-Serie beziehungsweise in seiner Web.com-Tour-Serie. Also Stefan Jäger, hoffentlich kann er das Momentum dann aufbauen, auf dem er dann die nächsten Wochen reitet. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen, wenn er dann auch zurückkehrt. Auf die PGA-Tour ist er ja noch mehr im Fokus. Damit hat er übrigens auch den Vogel aus deutscher Sicht abgeschossen. An diesem Wochenende besser als dieser Sieg auf der Web.com-Tour wird es aus deutscher Sicht nicht mehr in der Sendung. Aber
und farbenprächtiger übrigens auch nicht mehr.
Das wollte ich noch als nächstes sagen. Du nimmst es mir quasi vorweg. Dieses Outfit, nee, alles gut, dieses Outfit, das schreit auch wirklich zum Himmel und schreit auch danach, von dir, unserer Modeexpertin, dann bewertet zu werden. Ein knallorangefarbenes Sakko, dazu dann eine pinkfarbene Mütze. Gut, die hatte ihre Berechtigung, weil es ja am Muttertag passierte, dieser Sieg. Und mit dieser pinkfarbenen Mütze werden ja die Mütter geehrt.
Ja, er hat auch so eine Art rosafarbenes Hemd drunter angehabt. Das hatten auf der PGA Tour auch die Spieler alle. Das ist tatsächlich Tradition, so den Muttertag zu ehren in den USA. Die Kombi ist, nein, das trägt man jetzt. Das ist, man trägt Farbe, man trägt Pink und Orange. Das kann man tatsächlich machen. Sieht ein bisschen nach Ricky Fowler aus, ehrlich gesagt. Ja. Und wer dann mit dem Sakko auf der PGA Tour antritt, kann ja Phil Mickelsons Kleidungseskapaden noch fortführen und also über das normale langärmelige Hemd noch ein Sakko anziehen. Dann hat er sicher große Erfolge, weil die anderen dann nicht mehr spielen können vor lauter tränenden Augen.
Die Frage ist allerdings, ob dieses langärmliche Hemd von Phil Mickelson nicht vielleicht auch den Schwung irgendwo behindert. Wir werden gleich natürlich drauf kommen, wenn wir auf The Players kommen, und dann stehen nicht nur die Modefragen im Mittelpunkt, aber der Muttertag, der spielt auch da eine ganz, ganz wichtige Rolle beim The Players. Gleich mehr hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
The Players, jetzt Thema bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Das inoffizielle fünfte Major sozusagen der Golfsaison, dieses mit Stars gespickte Turnier. Und am Ende steht ein jubelnder Webb Simpson. Mit minus 18 gewinnt er das Turnier mit 4 Schlägen Vorsprung vor Charles Schwartzel, Jimmy Walker, Xander Schauffele. Die liegen auf dem geteilten zweiten Platz und dahinter dann noch Jason Day und Jason Duffner mit jeweils minus 13. Und alle großen Namen liegen dann noch ein bisschen weiter dahinter. Unter anderem auch Tiger Woods. Aber wir kommen gleich zur näheren Besprechung. Vorher müssen wir natürlich den Sieger Webb Simpson würdigen. Der hat es geschafft, die größte 54-Loch-Führung in der The Players-Geschichte dann auch am Ende für sich zu entscheiden. Der hatte einen wunderbaren zweiten Tag mit einer 63, da im Grunde den Grundstein für diesen Erfolg gelegt, und da machte am Ende dann auch die 73 vom Schlusstag nichts mehr aus. Die konnte er sich erlauben, um diesen Turniersieg nach Hause zu bringen. Desiree, bevor ich dich als Expertin ins Spiel bringe, dann lassen wir doch erstmal Webb Simpson sprechen. Der hatte bei der PGA Tour sich im Interview nach seinem Sieg geäußert und gesagt, angesichts so einer großen Führung, die er ja auf die Schlussrunde mitgenommen hat, war es gar nicht so leicht, die Konzentration zu behalten.
Harder than I thought. You know, you always want to be leading going to the final round, and you would think leading by seven is great, but it's hard to, you know, stay motivated to continue to do what you've been doing. And I had a good morning this morning and was able to get it done.
Er hat's am Ende ins Ziel gebracht, Desiree, aber vor allen Dingen seine 63 vom zweiten Tag, die hätte ja noch besser sein können, wenn er sich auf dem Schlussloch nicht noch ein Doppelbogey eingefangen hätte.
Ja, nicht auf dem Schlussloch, auf der 17, auf der 17. Der berühmten. Das ist immer leider dann der große Test, bevor es dann auf die 18 geht. Ja, die war, also diese zweite Runde war erstmal makellos. Schon auf den Frontline, schon gleich ein Eagle an der 2, damit ging schon mal los, dann nochmal 3 Birdies, dann eine Birdie-Serie, eine unglaubliche übrigens, wirklich von Loch 11 bis Loch 16 auf diesem Platz, wirklich ein Birdie von nach dem anderen zu spielen, das ist schon mal eine richtige Leistung. Und dann hat er an der 17 aber leider das gemacht, was dann der gemeine Spieler macht, wenn er das Grün da nicht trifft, nämlich im Wasser zu landen, und hat sich da dann das besagte Double Bogey da noch eingefangen. Sonst wäre das eine rekordverdächtige Runde gewesen. Also ich glaube, er hätte ohne dieses Double Bogey, braucht man ja nicht machen. Also natürlich geht's so um Platzrekorde und sowas, aber das war trotzdem natürlich ein Riesenausrufezeichen, dass er da diese 63 spielt. Und entsprechend kam dann eben dieser Riesenvorsprung mit 7 Schlägen, und ich dachte mir auch schon, wow, das kann doch interessant werden, wenn du dann am Schlusstag, ich meine, dieser Platz, wie gesagt, du brauchst nur an der 17 mal irgendwie ein Double Bogey kassieren, das kann mal passieren, und es kann noch an ganz anderen Löchern auch passieren, dass es mal total irgendwie in die Binsen geht, da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Auch Jordan Spieth kann da ein Lied von singen, und insofern ist es durchaus möglich, dass da einer aus dem Verfolgerfeld einen richtig guten Tag hat und richtig, richtig gut scored. und Webb Simpson dafür 2-3 schlechte Löcher hat und da noch wieder zurückfällt. Also es wäre theoretisch immer drin, dass da, also es ist einfach keine Garantie, dass du mit -7 auf die Schlussrunde gehst und das Turnier dann schon gewonnen hast. Insofern kann ich ihn verstehen, wenn er sagt, das ist echt schwierig, da einfach die Motivation zu behalten. Und du kannst da auf der anderen Seite auch nicht einfach nur drauf losballern und auf volles Risiko spielen, weil das wäre ja auch wiederum unmotiviert. Man beachte das Wortspiel. Aber das geht natürlich dann auch nicht, weil du willst natürlich diesen Vorsprung jetzt auch nicht komplett leichtfertig aus der Hand geben. Du bist ja auch nicht im Zugzwang. Und in diesen, da musst du dich irgendwie einbalancieren und eben einen guten Weg finden, das zu Ende zu bringen. Und er hat das letztendlich dann gemacht, unter anderem auch mit einem Birdie an der 16, was, denke ich, ganz, ganz wichtig war. Das war eigentlich dann das Signal, glaube ich, für den Rest des Feldes, dass da nichts mehr geht. Und da war es dann letztendlich auch wurscht, dass dann die 18 prompt auch nicht so lief bei ihm, wie sie wahrscheinlich, wie er es lieber gehabt hätte. Da war dann noch ein Double Bogey fällig. Das aber letztendlich nur seine sehr, sehr große Führung auf eine große Führung hat schrumpfen lassen. Er hätte sich eine 9 leisten können auf einem Schlusspaar 4 und hätte immer noch gewonnen. Und so war es jetzt halt eine 6.
Und das hat er sich eben dann auch erarbeitet. Ich sagte schon, größte Führung, die jemals bei einem The Players Championship nach 54 Loch aufgestellt war. Und er ist jetzt einer derjenigen in der Geschichte der PGA Tour, der die US Open und das Players gewinnt. Es gibt so große Namen, die da in dieser Liste ebenfalls stehen. Tiger Woods zum Beispiel, Jack Nicklaus, Lee Trevino. Ach, da kann man noch so viele sagen. Aber auch Martin Keimer, der jetzt bei diesem Turnier allerdings keine große Rolle gespielt hat. Wir kommen da später noch zu bleiben. Erstmal bei Webb Simpson. Was wir ja auch noch sagen müssen, ist der erste Turniersieg, den er einfahren konnte, seit dieser Anchored Putting Stroke verboten wurde. Er hatte ja früher mit dem langen Putter gespielt und den dann eben auch verankert und musste sich dann erstmal richtig umstellen. Hatte da ziemlich viele Probleme mit. Letztes Jahr hat er sich dann nochmal gerade auch, und das ist auch wieder so ein kleiner Zufall, in Sawgrass von Tim Clark noch ein paar Tipps geben lassen. Und diese Tipps hat er offensichtlich so perfektioniert, dass er jetzt auch mit dem kurzen Putter und einem doch etwas eigenwilligen Stil dann wieder reüssieren kann.
Ja, kurzer Putter würde ich es nicht nennen. Also es ist so ein Zwischending zwischen einem Broomstick und einem kurzen Putter. Also im Prinzip das Gleiche, was auch Bernhard Langer spielt, was auch Adam Scott manchmal hat. Also das sind so längere Dinge, die aber halt nicht mehr am Brustbein verankert werden. Und da hat er tatsächlich wirklich Probleme gehabt, wie auch die genannten Kollegen. Und hat aber jetzt für dieses Turnier wirklich, also wie das wirklich immer wieder mal so ist, er hat ja zum Teil geputtet wie ein Weltmeister und hatte da wirklich einen super Touch und das hat jetzt wirklich total eingeschlagen und ist total eingerastet und da wird er sich sicher auch erstmal drauf nicht ausruhen kann man sich nie im Golfsport, aber da kann er sich jetzt erstmal drauf verlassen, dass jetzt auf jeden Fall ein Turnier lang sein Putter wieder komplett funktioniert hat und dass der Touch jetzt da ist und dass auch dieses mentale, eigentlich würde ich ja lieber da spielen, endlich mal weg ist.
Und was er zu seinem Sieg und auch zur, nicht nur seiner eigenen Leistung, sondern seiner Teamleistung gesagt hat, denn es gehören zu einem Sieg eines Golfers ja mehr als er, sein Putter und vielleicht ein paar andere Schläger noch, sondern das gesamte Team drumherum. Das hat er auch gegenüber der PGA Tour gesagt.
It's big. I mean, I love this golf tournament and, it was here last year where I got that lesson. And so I think it's pretty special that a year later we come out with a victory. So this is one that I do want to celebrate with the team and, just reinforce that it's a group effort.
Also ein Group Effort, also eine Gemeinschaftsleistung, die letztlich dazu geführt hat, dass nur ein Jahr nach diesen Tipps von Tim Clark dann am Ende auch der Sieg bei raussprang. Dietrich, es ist aber noch was wichtig in Verbindung mit Zufällen, mit Jahrestagen für den Sieg von Webb Simpson, denn er ist der erste Spieler, dem es gelungen ist, die US Open am Vatertag zu gewinnen und das Players am Muttertag. Und diese Statistik kriegt nochmal eine ganz, ganz neue Dimension, wenn man sich die Familiengeschichte der Simpsons dann nochmal anschaut. Im letzten November der Vater verstorben, jetzt also der erste Muttertag ohne den Vater. Das macht's für ihn dann auch nochmal besonders emotional und so hat er sich auch im Interview hinterher geäußert.
I thought about him all day. I think it's been an emotional week for my mom and sisters and my brother. And we miss him like crazy. But I really wanted to do this for my mom. She's been praying for me and so this was for her.
Jetzt könnte man ganz platt sagen, die Serie, das sind Geschichten, die nur der Golfsport schreibt, aber das sind, ist schon wieder so eine Ansammlung an Zufällen, die irgendwo ja einfach so passend sind.
Ja, also Webb Simpson ist einer der Spieler oder einer der vielen Spieler fast schon auf der PGA-Tour, speziell der Amerikaner, die auch sehr auf ihrem Glauben basieren und also nach eigener Aussage. Und das ist also bei Zach Johnson zum Beispiel auch extrem der Fall, bei Webb Simpson auch, der selbst sagt, ohne meinen Glauben hätte ich es nicht geschafft. Und damit meint er in dem Fall jetzt nicht nur den Glauben an sich selbst. Und insofern ist das die eine Komponente, und die andere Komponente ist tatsächlich, dass er, also er hat ja noch diverse Geschwister auch, und seine Mutter ist jetzt ja allein nach einer langen und schwierigen Krankheit des Vaters, die also wirklich auch alle ganz furchtbar mitgenommen hat, also auch der Krankheitsverlauf. Und die hat insgesamt 6 Kinder. Das ist ja eh schwierig, die dann überhaupt, wenn sie dann aus dem Haus sind, mal zu treffen. Und Webb Simpson ist natürlich derjenige, der am meisten unterwegs ist und der aber offensichtlich auch am meisten zu kämpfen hatte mit dem Tod des Vaters. Und insofern war es da eben dann auch für sie als Mutter einfach wirklich schwierig, das mit anzuschauen und ihm da auch Unterstützung zu geben. Auf der anderen Seite wollte das natürlich Webb als Sohn auch seiner Mutter wiederum entgegenbringen. Und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass das dann eine sehr, sehr emotionale Sache ist und dass sie natürlich auch, ich meine, sie hat es ja nur in Anführungszeichen am Fernsehen sehen können, und dass sie natürlich da ihren Sohn vermisst und da natürlich dann mitfiebert und dann auch wirklich völlig fertig ist, wenn er dann sagt, naja, Mama, das ist für dich. Das ist halt dann, das ist ja total verständlich. Und ich glaube, das ist, wir haben ganz oft diese Geschichten hinter den Turniergewinnen, und die sind aber halt auch so wichtig. Das gibt's ja nicht nur im Sport, das ist ja im normalen Leben auch so, dass es meistens eine Geschichte hinter der Geschichte gibt. Und in dem Fall ist es aber halt so, dass im Golfsport, gerade weil ja sein Vater auch sehr, sehr nah an ihm war und ihm auch einfach viel mitgegeben hat für sein Golfspiel und bei Turnieren dabei war und so weiter, ist das für Webb Simpson, das darf man auch nicht unterschätzen, was das für eine für eine weiche Komponente ist hinsichtlich Spielmotivation, und das kann auch Energien freisetzen, und ich glaube, das hat in dieser Situation diese ganze Verflechtung Muttertag, Vatertag, Mutter, Vater und so weiter, hat ihn letztendlich auch angespornt und hat vielleicht dann auch einen Teil dazu beigetragen, dass er dieses Turnier gewonnen hat. Da will ich jetzt nicht zu esoterisch werden, aber ich glaube schon, dass da so Emotionen auch wirklich Energien freisetzen können, und dass das jetzt so schön passt. Ja, das sind eben die Geschichten, die der Sport so schreibt.
Nach 4 Jahren dann wieder ein Sieg für Webb Simpson auf der PGA-Tour. Er hatte in diesem Jahr aber trotzdem schon ein paar gute Resultate. Geteilter 4. bei der Sony Open in Hawaii, geteilter 5. bei der Honda Classic und geteilter 5. auch bei der RBC Heritage. Also es ging schon in diese Richtung, dass eigentlich dieser Turniersieg irgendwann mal fallen würde. Die geteilten Zweiten habe ich schon genannt. Charles Schwartzel minus 14, Jimmy Walker minus 14, Xander Schauffele minus 14. Die haben alle am Schlusstag eine 67 gespielt und sich da dann auch nochmal ein bisschen dann nach oben gespielt. Vor allen Dingen Xander Schauffele, aus deutscher Sicht natürlich jemand, den wir im Auge behalten müssen, wenn es bei den anderen schon nicht läuft.
Ja, unser Adoptivdeutscher, also bei ihm ist es auch so, dass er wirklich noch eine sehr, sehr gute Schlussrunde dahin gelegt hat, tatsächlich. Die minus 5 war wichtig für ihn, auch wenn jetzt im Kampf um den Sieg keine Rolle gespielt hat, aber Xander Schauffele ist wirklich sehr, sehr, sehr gut da unterwegs, sehr konstant unterwegs, ist ja der Tour-Championship-Sieger des letzten Jahres, das darf man irgendwie nicht vergessen, das ist für mich immer noch so ein bisschen unglaublich, dass er in seiner Rookie-Season das allerletzte FedEx-Cup-Turnier da gewinnt und da so auf der ganz, ganz großen Bühne da wirklich auf sich aufmerksam macht. Und es ist immer wieder schön, auch wenn, wie gesagt, diese deutsche Staatsbürgerschaft meiner Ansicht nach nur auf dem Papier besteht, hauptsächlich, also zumindest was jetzt seine Golfkarriere anbelangt, es ist immer wieder so schön zu gucken, einfach wie er sich da schlägt, und da hat er sich jetzt wirklich sehr, sehr gut geschlagen, und diese Finalrunde würde ich sehr, sehr hoch einschätzen, diese minus 5, weil da hat er wirklich gut gekämpft und hat sich da super durchgesetzt und ist da ja auch in durchaus prominenter Gesellschaft auf einem zweiten Platz bei einem The Players. Da wären andere, glaube ich, sehr froh drum, die da deutlich weiter hinten gelandet sind.
Vielleicht auch ein Momentum, auf dem er aufbauen kann, wie ja schon von Stefan Jäger, der ja auf der Web.com-Tour gewonnen hat an diesem Wochenende. Wir haben eben schon drüber berichtet hier in der Sendung. Und gleich sprechen wir nach einer kurzen Pause über die Spieler, die Desiree eben schon angekündigt hatte, die nämlich weit hinter dem Sieger am Ende gelandet sind. Hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de geht es natürlich gleich um unter anderem Tiger Woods.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Lass uns über weitere Namen sprechen. Du hattest ja die großen Namen schon angekündigt. Da müssen wir auch über die geteilten Elften sprechen, die sicherlich auch gerne ein bisschen weiter vorne gelandet wären. Vor allen Dingen natürlich Tiger Woods. Der teilt sich diesen 11. Platz jetzt unbedingt unter anderem mit Justin Thomas. Der ist nach seinem 11. Platz jetzt die neue Nummer 1 in der Golf-Weltrangliste. Das wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, auch wenn sein Wochenende mit einer 73 unter 70 dann doch am Donnerstag, Freitag eher mies begonnen hat. Aber hinten raus hat er sich dann noch nach oben gespielt. Brooks Koepka bei seiner quasi Comeback-Tour momentan, der kommt ja aus einer längeren Verletzungspause dann noch langsam wieder zurück, hat den Platzrekord auf der Schlussrunde mit einer 63 egalisiert und vor allen Dingen an der 16 ein herausragendes Albatros gespielt. Und jetzt kommen wir, Desiree, zu Tiger Woods, der eben auch auf diesem Platz liegt, der auch lange auf der Schlussrunde noch in Contention war, zumindest in der erweiterten Contention. Webb Simpson war ja einfach zu weit enteilt, aber das sah für Tiger Woods auch lange nach einer Top 5, Top 3 Platzierung aus?
Ja, also ich glaube, dass er durchaus da auch noch Ambitionen auf mehr hatte und es war so in dem Bereich 11, Loch 11, 12 für ihn. Da war ja natürlich Webb Simpson noch hinter ihm, weil er ein paar Flights weiter hinten gestartet ist. Lief es schon unglaublich für Tiger. Also da muss man schon sagen, dass man nach den Front 9, wo er ja schon eine Birdie-Serie zwischen 3 und 5 hatte und die 9 im Birdie gespielt hat, dann noch 11 und 12 im Birdie gespielt hat, da lief das schon alles wirklich äußerst hervorragend für ihn. Und er hat richtig, richtig tolles Golf gespielt. Das war so quasi der alte Tiger wieder auf einmal. Und da denkst du dann schon, und das hat er sicher selbst auch gedacht, wenn der jetzt ins Rollen kommt und wenn was passieren hätte können, Webb Simpson irgendwo auch nur mal einen Fehler macht und einen Double Bogey kassiert oder vielleicht auch zwei, dann wäre da durchaus, also es gab um den Turn herum und so bis zur 12, 13 gab es durchaus die Euphorie, schreibt Tiger Woods hier jetzt Geschichte und holt diesen Riesenrückstand auf und holt sich womöglich diesen Player-Sieg. Dann ist es allerdings gekippt. Das gute, ja, ich würde es noch gar nicht mal als Momentum bezeichnen. Also es gab an der 14, gab es einen Par-Putt, den er hätte lochen müssen, der, der halt einfach ausgelippt ist und da hast du dann irgendwie allein an der Körpersprache von Tiger Woods irgendwie gemerkt, dass er hadert. Natürlich, das hätte jeder Spieler in dem Moment getan, aber da ging es dann irgendwie rapide bergab auch so mit seiner, ja, also auch mit seinem, ja, mit der Körpersprache, finde ich. Also das ist das, wann ich es am schnellsten irgendwie festmachen konnte, dass da jetzt wohl ein Bruch im Spiel ist. Und es war dann auch im Prinzip schon nach dem Bogey an der 14 klar, dass das jetzt schon möglicherweise reicht, um ihn halt komplett jetzt aus der Siegchance rauszunehmen.
Tiger Woods mit Runden 72, 71 an den ersten beiden Tagen, dann die 65 am Samstag, sich damit wieder ganz weit nach oben katapultiert und die 69 am Ende. Immer noch gut, aber reichte eben nicht, um da noch mehr zu machen. Aber er sagte selber als Kommentar zu seiner Runde, er hat eigentlich besser gespielt, als das Resultat es aussagt.
I did really good today. I hit it so good. It was nice. I had control of it from tee to green. I made some putts. I felt good on basically every facet of the game. And it's weird, you know, not to really miss hit a shot today and only shoot 300 par is just weird because I played much better than that. And I think I got within 4 or 5 the lead at one point, and Now, if I would have played, I think, the last five holes, maybe in 4 or 5 under par, I might have had a chance and just didn't do it.
Ja, wenn dann, aber kann ja alles noch kommen. Er selber ist auf jeden Fall sehr, sehr
positiv. Darf ich da noch kurz was dazu sagen?
Logisch.
Das ist aber auch genau die Schwierigkeit an dieser ganzen Sache. Ja, also es kann natürlich ein Tiger sich hinstellen und sagen, wenn ich die letzten 5 Löcher 4 oder 5 unter Par gespielt hätte, wäre noch was drin gewesen. Mhm. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es vorher schon natürlich, also er hat ja schon viel ausgereizt und da hat auch schon vieles geklappt. Aber selbst wenn er das getan hätte, ist es eben immer noch jetzt die Situation, dass da halt noch andere Spieler unterwegs sind, die ja auch nicht komplett schlafen und die auch Golf spielen können. Und da ist dann halt ein Webb Simpson, der eben auch noch ein wichtiges Birdie dann macht. Der hat dann auf den Back Nine wirklich super gekämpft und hat da gute, wirklich auch lange Putts und auch Birdie-Putts reingemacht. Also ich verstehe, was Tiger sagen will, aber es ist schon auch noch so ein Rückfall, finde ich, irgendwie in alte Zeiten, wo er quasi unschlagbar war, wenn er selbst sein Spiel durchziehen konnte. Und jetzt ist es halt so, wenn er selbst sein Spiel durchziehen kann, gibt es aber immer noch andere, die das auch so können oder annähernd so können oder vielleicht halt auch besser können. Insofern, also ich honoriere auch, dass er sagt irgendwie, das lief jetzt alles super und ich habe so toll gespielt und so. Aber es ist vielleicht auch, also es war jetzt, hat mich da zum ersten Mal jetzt, seit er wieder Interviews gibt, gestört, dass er da für mich so ein ganz klein bisschen realitätsfern klang. Muss ich jetzt doch leider unterbringen.
Alles gut. Zumindest hat er ja seine Flightpartner geschlagen und das waren ja durchaus, ja, über die 4 Tage durchaus renommierte Namen. Fangen wir doch einfach mal mit dem Flightpartner, den er in den ersten beiden Runden hatte, den er dann doch recht deutlich distanziert hat. Phil Mickelson, das war ja im Vorfeld ein großes Bohai gewesen um dieses direkte Duell, das erste beim The Players seit, ich glaube, 17 Jahren. Wir haben auch hier auf meinsportradio.de natürlich über dieses anstehende Duell berichtet und auch darüber, dass es eben sehr gehypt wurde und laut Phil Mickelson ja auch durchaus ein extra Turnier quasi oder eine eigene Serie noch wert gewesen wäre, losgelöst von diesem Turnier, hat am Ende leider nicht so ganz das gehalten, was es versprochen hatte. Woods zum Start mit einer 72 und Phil Mickelson mit einer 79. Lars an seinem doch recht eigenwilligen Outfit, diesem engen Hemd von Phil Mickelson, diesem langärmlichen Oberhemd.
Ja, also das geht halt gar nicht, davon mal ganz abgesehen. Also da sah irgendwie aus wie so ein, ja, für einen Bank- oder Versicherungsangestellten ist es dann doch ein Tacken zu sportlich mit zu vielen Aufdrucken, aber weiß ich nicht. Also es kam dann halt auch schon ein bisschen Häme, muss man sagen, und ich kann das auch total verstehen. Ich hätte das auch gemacht. Also ein Reporter hat mal irgendwie gesagt, ob er jetzt an seinen Manschettenknöpfen hängen geblieben wäre, als er irgendeinen völlig verunglückten Chip gemacht hat, was mir von Phil Mickelson noch dazu nicht gewohnt ist. Und da habe ich mir nur gedacht, das ist zwar sehr böse, aber irgendwie kann es auch so ein bisschen verstehen. Also ich weiß nicht, was er da irgendwie wollte mit dem Hemd, ob das mehr Werbefläche bietet oder was weiß ich, was er dafür Geld für gekriegt hat, dass er das trägt. Aber es hat jedenfalls nicht geholfen und diese erste Runde war ein Desaster. Also das kann man nicht anders beschreiben. Er hat dann noch ein Birdie gespielt auf der 2. Das fing erstmal gut an und alles schick und dann erstmal 3 Bogies auf 5, 7, 9. Dann hat er sich berappelt, hat dann auf 11 und 12 den Score wieder auf Even Par gebracht, indem er 2 Birdies gespielt hat. Alles auch schön, alles gut und hat dann eine quasi fast Double-Bogey-Serie hingelegt von der 14 bis zur 17, nur unterbrochen von einem normalen Birdie, Bogey an der 15. Also da hat er 2, 4, 6, 7 Schläge innerhalb von 4 Löchern verloren. Und da lief halt einfach gar nichts. Und dann ist halt, also das ist jetzt auch wieder böse und man mag es mir vorwerfen, aber das ist dann auch irgendwann mal die Frage, ob das dann nicht ein Duell von vergangenen Größen ist, wenn du das so hoch jazzt und da die, also auch selbst ja dann, das Problem ist ja immer, wenn die Sportwelt oder die Journalisten, das Fernsehen, wer auch immer, dann sagt, oh, jetzt haben wir das und das und das und das so kommentiert. Das ist die eine Sache, da können ja die Spieler dann nichts dafür, aber wenn du natürlich selber sagst, oh, das ist jetzt eine Riesenpaarung und da könntest du ein eigenes Turnier draus machen oder was weiß ich, das ist dann halt peinlich, wenn es dann so rauskommt. Sorry, also ja, an alle beide, aber haben sie sich nicht mit rumbekleckert. Und das ist dann, da denke ich mir dann immer, was denken da die jungen Spieler, die da zwei richtig tolle Auftaktrunden hinlegen und dann völlig in der Versenkung verschwinden, berichterstattungstechnisch, weil es um so zwei Größen des Golfsports unbestritten geht, die aber halt ihrem eigenen Anspruch da gerade nicht gerecht werden können. Und das würde ich, diesen bösen Satz würde ich bei diesem Turnier sowohl auf Phil Mickelson als auch auf Tiger Woods in einem bisschen anderen, auf einem anderen Level, aber auch auf Tiger Woods letztendlich, also basierend auf seinen Aussagen nach dem Turnier, beiden vorwerfen. Also dass es da einfach ein bisschen realitätsfern manchmal ist.
Auf jeden Fall hat Tiger Woods den anderen prominenten Spielpartner, den nämlich auf der Schlussrunde dann am Ende geschlagen, denn das war Jordan Spieth. Und der hat sich seine eigentlich ganz gute Runde am Ende nach einem fast Hole-in-One an der 17, an der 18 dann völlig ja den Bach runtergehen lassen.
Oh ja, auf und ab im Golfsport, Kapitel 387. Das ist wirklich bitter. Er hat an der 17, an der ja Tiger Woods wirklich gekämpft hat und an der Tiger Woods noch ein Double Bogey gespielt hat, das haben wir noch gar nicht irgendwie illustriert. Also ganz klassisch, Ball ins Wasser, hat den Wind dafür verantwortlich gemacht hinterher. Das Ding ist aber, dieser Ball war ja noch nicht annähernd irgendwo am Grün. Also der war meterweise im Wasser vor dem Grün. Also finde ich jetzt nicht so besonders knapp, aber gut. Wie auch immer, hat dadurch dann irgendwie natürlich dann die Dropping Zone benutzen müssen und dann in der Endabrechnung dann einen Double Bogey notiert. Und Jordan Spieth hat sich da wahrscheinlich eine Weile lang gelangweilt, weil er hat seinen Abschlag gemacht und der ist aufgekommen und an die Fahne hingerollt. Einer der möglicherweise besten Abschläge auf diese Fahnenposition auch, die ja dann am Schlusstag auch immer ganz, ganz wunderbar anzuspielen ist. War da wirklich, und der Ball ist wirklich ganz, 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 ganz knapp an der Lochkante vorbeigerollt. Und Jordan Spieth hat dann wiederum nach diversen Zwischenschlägen von Tiger Woods, der ja mehr Mühe hatte, in die Nähe des Lochs zu kommen, hat dann einen durchaus nicht einfachen Birdie-Putt reingemacht, spielt eine 2 an der 17, alles schick. Dann gehen die beiden zur 18 und Jordan Spieth spielt, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Also da versagt jetzt irgendwie meine Einschätzung, aber er haut den Abschlag schon mal ins Wasser. Das kann jedem mal passieren, meine Güte, aber wie er es geschafft hat, mit einem Quadruple-Bogey da runter zu gehen, das ist schon fast bemerkenswert. Also er spielt dann natürlich dann nochmal, also muss droppen, ist dann irgendwann mal auf dem Grün und du denkst eigentlich, wie war das jetzt genau, er hätte das Double-Bogey zumindest noch irgendwie spielen können, hat einen kurzen Putt und wie seinerzeit Dustin Johnson oder auch schon Rory McIlroy, das sind auch so zwei Experten, die sowas gerne mal machen, steht an einem Putt, den wirklich, also den Jordan Spieth normalerweise lochen kann und die meisten anderen Golfspieler auch. Und schiebt halt, ist auch zu schnell irgendwie, also ist wahrscheinlich, also ist so ein wirklich der absolute Klassiker, da kann sich jeder Amateur einen Haufen Informationen holen, wenn er sich sowas anschaut, weil man macht das so halt nicht. Du bist auf einer 18, du spielst keine Rolle mehr um den Turniersieg, was natürlich Jordan Spieth, der war da auch geteilter Elfter, glaube ich, irgendwie sowas in der Gegend. Dann haust du den Ball ins Wasser, kriegst einen Strafschlag, denkst, na okay, Double Bogey, naja, kann man mal machen. Und dann stellst du dich dahin und Putt ist viel, viel zu schnell und der Putt läuft vorbei und also noch nicht mal, ist noch nicht mal ausgelippt, also läuft wirklich vorbei am Loch, läuft auf die gleiche Distanz, also wieder so einen Meter entfernt auf der anderen Seite und er geht schon total entnervt dann dahin, puttet zurück und er läuft auf der gleichen Linie fast dann wieder am Loch vorbei und macht den dritten dann rein und schmeißt den Ball dann ins Wasser. Ja. Also so macht man einen Quadruple-Bogey auf der 18. Da wird sich Tiger auch seinen Teil gedacht haben. Was man allerdings Jordan Spieth lassen muss, ist, er hat wirklich Größe und Klasse dahingehend, dass er dann nicht irgendwie wortlos verschwunden ist und alle hat stehen lassen und alle Fans hat irgendwie vernachlässigt, sondern er ist wirklich dann noch hingegangen, hat noch wirklich ewig lang noch Autogramme bei den Fans geschrieben, besonders bei den Kindern eben. Und das finde ich dann immer noch wirklich einen tollen Move. Aber er hat sich halt den Score sowas von verhauen, also von -2 auf +2 auf dem geteilten 41. Rang. Das ist natürlich, ich meine, gut, dass es bei ihm nicht ums Geld geht, weil also da, ich will gar nicht nachrechnen, wie viel Geld er da mit ein paar verschobenen Putts auch wirklich. Also die haben alle gekostet. Das sind diese berühmten 10 oder 100.000 Euro Putts.
So ist es. Und den hat er eben versägt. Martin Keimer übrigens, der hat auch einiges versägt. Der ist im Cut oder am Cut gescheitert. Immerhin schlaggleich auf die exakte Schlagposition bzw. auf den exakten Schlagwert und auf die gleichen Rundenergebnisse wie Rory McIlroy 71 und 74. Wir decken einfach mal den Mantel des Schweigens jetzt über das Resultat von Martin Keimer. Können das aber vielleicht gleich nochmal bei der European Tour noch mit aufnehmen, denn da haben sich die Deutschen zwar ja ein bisschen besser verkauft, einige haben auch den Cut geschafft, aber insgesamt dann doch wieder mal eine Chance liegen lassen, denn bei der Roccoforte Open in Sizilien, da hätte durchaus auch mehr bei rausspringen können, denn das Feld, das war in angesichts des Players nicht sonderlich überragend toll. Wir gucken gleich drauf. Hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und verweisen euch noch auf den Juni. Da gibt's nämlich Fußball-Weltmeisterschaft satt bei uns auf meinsportradio.de. Ab 4. Juni sind wir für euch mit den Vorberichten dabei und während des Turniers sind wir mit Analysen und den Kollegen von 90plus für euch zur Stelle.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zur European Tour hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Roccoforte Open im Verdura Golf Club auf Sizilien. Toller Ort. Wir hatten am Wochenende, vor dem Wochenende schon drüber gesprochen. Felix Haselsteiner, unser Experte, der hatte den Kurs euch vorgestellt. Der kennt ihn selber ja ganz gut. Und ich hatte das Ganze überschrieben mit dem Titel Tolle Aussichten für deutsche Golfer. Gut, da ist ja zum einen die Landschaft gemeint, dieser Blick auf das Mittelmeer, den man vom Kurs hat. Und eigentlich hatte ich so ein bisschen gehofft, dass eben die Aussichten auch sportlich ganz gut sein würden, denn es waren immerhin 8 deutsche Golfer am Start, 5 haben es am Ende in den Cut geschafft und angesichts des doch etwas reduzierten Feldes, weil die Top-Golfer natürlich beim The Players zugegen waren auf der PGA Tour, hatte ich eigentlich gedacht, könnten ein paar deutlich bessere Platzierungen am Ende bei rausspringen. Desiree, das hat leider nicht geklappt. Bester Deutscher, immerhin Philipp Meo auf einem geteilten 20. Platz. Ansonsten hat es Bernd Ritthammer noch in den Cut geschafft, Christian Bräunig, Alexander Knappe und Florian Fritsch ebenfalls, aber eher weiter hinten auf dem geteilten 63. Und 3 haben es eben auch gar nicht geschafft, unter anderem auch mal wieder Sebastian Heisele. Langsam wird's, ich will jetzt nicht sagen ärgerlich, weil persönlich beleidigt bin ich darüber nicht, aber es ist wieder eine Chance, die ausgelassen wurde.
Ja, also es ist halt nicht so erklärlich. Auf der Challenge Tour hat es jetzt ja ganz gut funktioniert, aber also du hast schon richtig gesagt, auf der European Tour waren ja immerhin so ein paar Spieler, die da spielen, jetzt nicht am Start wegen der Players Championship und dann könnte man das natürlich mal nutzen und sich dann nach vorne spielen. Ich meine, der Platz ist jetzt auch nicht einfach zu spielen, das ist schon klar, aber wir haben halt, wenn du dir sonst das Feld mal anguckst, haben wir halt schon so Größen, die im Moment dauernd vorne sind. Da würde ich jetzt auf jeden Fall Lukas Bjerregaard, den Dänen, dazu rechnen, aber auch Lucas Herbert, Entschuldigung, ich wollte ihn gerade schon zum Franzosen machen, aus Australien, weiter vorne öfter mal Andy Sullivan, jetzt auch mal wieder ein bisschen aufsteigende Formkurve und auch Eduardo Molinari in letzter Zeit immer wieder mal so mit im Spiel. Und dass sie sich da nicht in den Top 10 zumindest mal irgendwie zeigen können, ist schon schade.
Definitiv. Du hast ja schon einige Namen angesprochen. Bjerregaard 5. geworden, Sullivan und Herbert geteilter 3. und auf Rang 2, weil auch einer, der ja in den letzten Wochen regelmäßig weit vorne war, alleiniger 2. Mike Lorenzo Vera, und der hat sich ins Stechen quasi, ja, nicht gerettet, aber der hat es im Stechen dann gegen Joachim Lagergren aus Schweden am Ende verloren. Mike Lorenzo Vera ja in der letzten Woche schon bei den Golf Sixes der Unterlegene im Finale.
Ja, der hat bei den Golf Sixes mit Romain Vatel ja dann im Finale verloren und war da wahrscheinlich auch schon unglücklich, weil ja dieses Finalmatch gab es ja dann, also gegen die Iren, die dann gewonnen haben, gab es ja in der Vorrunde schon mal, da hatten sie die Iren noch besiegen können, im Finale waren die dann stärker, ich meine, das ist jetzt einfach Matchplay und das kann es mal geben und da kannst du dann auch mal Zweiter werden, aber dass jetzt dann in einem Playoff wieder nicht gereicht hat und er wieder Zweiter wurde, hat ihn sicher nicht besonders gefreut und er hat eben wirklich tolle Turnierrunden gehabt am Freitag, Samstag, 64 und 63, das musste er erstmal da abliefern und am Sonntag die 70 hat halt nicht gereicht. Er hätte auf der 18 hat er tatsächlich den Putt zum Turniergewinn gehabt, aber das hat halt nicht geklappt und dadurch war er dann eben im Playoff und da hat Joachim Lagergren dann eben Nutzen draus gezogen und sich dann mit einem Birdie dann das Ding geholt.
So sieht's aus, Lagergren, und der hat also gewonnen und Mike Lorenzo Vera, der rang hinterher im Interview bei der European Tour so ein bisschen nach Worten. Wir hören mal rein. Also kann man natürlich auch verstehen, nach jetzt der zweiten Niederlage in Anführungsstrichen binnen zweier Wochen.
C'est un peu dur, là. C'est très dur, voilà.
So, also Mike Lorenzo Veras Reaktion auf den zweiten Platz, auf die Niederlage im Playoff gegen Joachim Lagergren bei der Rocco Forte Open. Ja, und Joachim Lagergren feierte seinen allerersten Sieg auf der European Tour und wie hat er seine Runde gesehen, die ja vor allen Dingen auf der Frontline hervorragend anfing mit 4 Birdies. Auf dieser Frontline. Hinten raus gab es dann noch einen Bogey auf der Backline, aber die Frontline mega und er hatte diese Reaktion parat.
Yeah, started off really good, hole a few really good long putts there on the first six holes there, so that was nice coming off the blocks really, really good and I felt that my game was in good shape. I was like covering the pin all the time. I just didn't have the distance control really with the approach shots, but made it up with some good putts and it was nice to like pass Mike that early in the round.
Und da hatte er dann eben ja vorgelegt, aber Mike Lorenzo Vera kam zurück. Desiree hat es schon gesagt und an der 17, da gelang dem Franzosen dann ein Birdie. Und wie hat Joachim Lagergren darauf reagiert?
Nervous, absolutely, but still eager to win it. I mean, we're tied going into the last hole, so everything can happen. And hit a really bad drive there. Had to hit a five iron as hard as I could to get it close, but didn't really go all the way. But a four in the end made it to the playoff.
An der 18 eben noch das Paar gerettet und damit das Playoff dann geschafft und da sich mit einem Birdie dann durchgesetzt gegen Mike Lorenzo Vera. Also eine, ja, letztlich kann man auch sagen, ein Erfolg der Nervenstärke vielleicht.
Ja, in jedem Fall. Aber Lagergren hat im Moment eben auch einfach ein gutes, einen guten Flow und bei ihm läuft's so wirklich richtig gut. Er hat sehr, sehr gute Saisonergebnisse jetzt schon gehabt und dann hast du halt auch das Selbstbewusstsein, dass dann sowas auch klappen kann und dann spielst du sowas einfach auch wirklich gut und da geht's halt um Nuancen. Das ist also im Playoff ist klar. Da kann's dann einfach, da geht's dann um einen entscheidendes Loch, also das kann ja lange Zeit auch ausgeglichen sein, aber irgendwann entscheidet sich's halt und dann sind's halt ein paar Millimeter, das ist nun mal so. Und insofern, also Lagergren, herzlichen Glückwunsch, einfach souverän gespielt. Und an Mike Lorenzo Vera, wie gesagt, mein absoluter optischer Lieblingsspieler mit Schnurrbart, einziger akzeptierter Schnurrbart ever. Dranbleiben. Ich meine, also ich wollte jetzt da bisher noch nicht allzu viel drüber sprechen, aber es ist halt immer noch da dieses eine komische Ereignis im September, was in diesem Land, wo er herkommt, stattfindet. Und ich will es nicht beschreien, aber wenn er jetzt einfach seine Leistung bestätigen und nochmal bestätigen kann, dann wäre er vielleicht auch ein Pick fürs Team.
Warum nicht? Ja. Thomas Björn war auch vor Ort, der wird sich das Ganze sicherlich ganz genau angeguckt haben und auch Mike Lorenzo Vera im Auge haben. Und weil wir am Anfang von Stefan Jäger und dem Momentum gesprochen haben. So ein gewisses Momentum hat Mike Lorenzo Vera ja jetzt auch mit 2 zweiten Plätzen in Serie auf der European Tour. Es darf eben nur von ihm oder muss richtig eingeordnet werden, dass er jetzt nicht sagt, oh, ich habe 2-mal verloren, sondern muss sagen, ey, ich bin 2-mal Zweiter geworden.
Ja, also das ich glaube, dass diese Situation, der Ryder Cup steht an und er ist in meinem Mutter-Vaterland, wie auch immer, die ist in diesen Jahren für diese Spieler dann einfach mega besonders und das ist ein Riesenansporn und wenn du es schaffst, diesen Druck in Energie umzumünzen und dann halt wirklich gute Ergebnisse zu spielen und die auch einordnen zu können, das hast du völlig richtig gesagt jetzt, dann passt es und ich weiß, also jetzt spontan, ganz ehrlich würde ich sagen, Mike Lorenzo Vera hat in Anführungszeichen noch nicht, also nicht in Anführungszeichen, in Klammer, noch nicht das Format, um jetzt Ryder Cup zu spielen. Da gibt's noch andere, einfach die im europäischen Team deutlich erfahrener sind, vor allen Dingen auf internationaler Bühne. Da hat er jetzt natürlich überhaupt nichts vorzuweisen. Aber man weiß es ja nicht, wenn er da eine tolle Saison spielt, kann ja durchaus passieren. Und auch unabhängig jetzt vom Ryder Cup würde ich ihm wünschen, dass er einfach da jetzt dranbleibt und gute Ergebnisse zeigt. Ich schaue ihm wirklich gern zu und das liegt nicht nur an seinem Schnurrbart. Er spielt schönes Golf und ich würde ihm auch wünschen, dass es jetzt einfach mal klappt mit dem Turniersieg.
Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Die weitere Saison auf der European Tour, auf der PGA Tour, auf der LPGA Tour, bei der Ladies European Tour werden wir natürlich auch reingucken und bei Bedarf auch auf der web.com Tour, auf der Challenge Tour, also überall, wo der Golfball fliegt, da werden wir unseren Blick dann hinwenden und euch das Wichtigste dann berichten, hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Im Juni auch wieder dann live die BMW International Open aus Köln, die werden wir live übertragen hier bei uns über alle 4 Tage, euch dann natürlich auch im Vor- und Nachgang ausführlich über dieses Turnier dann informieren, hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und im Juni dann ja auch, haben wir euch vorhin schon gesagt, die Fußballweltmeisterschaft, ein großes Thema hier bei uns in der Sendung. Desiree, für heute, danke dir.
Gerne.
Und einen Wunsch habe ich an euch noch, liebe Hörer von Nur Golf, liebe Hörer von meinsportradio.de. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann bewertet uns bei iTunes, gebt uns viele Sterne, gebt uns Rezensionen, sagt, was wir vielleicht auch noch besser machen können, damit wir euch noch besser gefallen, was ihr vielleicht für Wünsche auch an unsere Sendung habt, welche Fragen wir vielleicht auch bei Nur Golf hier mal beantworten können. Schreibt uns, gebt uns euer Feedback, damit wir noch besser werden können und noch mehr zu eurem Sportradio.de werden. Also macht mit, gebt uns eure Kommentare. Vielen Dank dafür.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.